Hallo meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal. Heute geht es um das Thema PMS, das sogenannte prämenstruelle Syndrom. Und an der Stelle muss ich direkt meinen Antrag einreichen. Ich möchte PMS umbenennen in Powerful Menstrual Signals. Hintergrund wirst du jetzt erfahren. Zunächst einmal, bis zu 100%, die Zahlen gehen tatsächlich auseinander in den Befragungen, der Menstruierenden haben schon einmal oder haben regelmäßig PMS. Was genau das bedeutet und was dahinter steht, ist eine sehr komplexe Frage, die ich heute versuche, etwas runterzubrechen. Zunächst einmal, PMS ist nicht nur eine Geschichte, wie du wahrscheinlich schon längst weißt. PMS ist eine Anzahl von Symptomen und das kann so aussehen, das kann sein instabile Stimmung, Reizbarkeit, Aggressivität, depressive Verstimmung, geschwollene, schmerzende Brüste, die Haut spielt verrückt, Unreinheiten, Heißhunger, Blähbauch, Verstopfungen, Gewichtsanstieg. Tja, und bis zu 150 verschiedene andere körperliche und psychische Beschwerden, wobei interessanterweise doppelt so viele körperliche Symptome auftreten wie psychische. An der Stelle frage ich mich natürlich direkt, warum ist das so? Vielleicht, weil wir auf körperliche Symptome eher hören? Aber lassen wir das mal so dahingestellt. Es ist also demnach wirklich berechtigt, dass ein Londoner Professor für menschlichen Metabolismus in der Uni London das Ganze die häufigste Krankheit der Welt nennt. Das Einzige, wogegen ich da rebellieren möchte, ist der Ausdruck Krankheit, weil natürlich ist es etwas, was wir jetzt im Volksmund so nennen würden. Viele nehmen das als nicht kontrollierbar wahr, aber tatsächlich ist PMS etwas, was nicht sein muss, auch für dich nicht. Hintergründe können sein, zwei verschiedene Dinge hauptsächlich. Zum einen Entzündungsreaktion im Körper. Also wir sprechen von sogenannten stillen Entzündungen. Und zum anderen ein hormonelles Ungleichgewicht, was vor allem mit Östrogen und Progesteron, aber auch mit Serotonin zu tun haben kann. Wie ist das gemeint? Lass mich kurz zu diesen Stars der Bühne deines Lebens kommen, sozusagen, diesen Hormonen. Progesteron ist in unseren Breiten eher Mangelware. Also das heißt nicht, dass jeder einen Progesteronmangel hat, überhaupt nicht, aber dass wir eher dazu neigen, in westlichen Ländern einen Progesteronmangel und eine Östrogendominanz zu haben. Und ich habe schon mal angesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen, und da sollt ihr bitte drauf achten, wenn ihr jemals einen Hormontest machen lasst, zwischen einem relativen und einem absoluten Hormonwert. Das bedeutet, es gibt einen Referenzbereich, in dem zum Beispiel Östrogen einen Normalwert hat. Und wenn Östrogen relativ hoch ist, aber im Referenzbereich normal, dann würde man sagen, der absolute Wert ist fein. Jetzt gibt es aber viele Hormone, die zusammenwirken, wie du sicherlich dich erinnerst, entweder aus Fortbildungen, aus der Schule, wie auch immer. Und in dem Fall sind Östrogen und Progesteron große Buddies. Das heißt, man würde jetzt nicht nur darauf schauen, ist der Östrogenwert insgesamt im absolut quasi im Normbereich. Man würde auch schauen, okay, Progesteron. Und wenn Progesteron jetzt auch im Normalbereich ist, aber vielleicht eher auf der unteren Seite des Lebens, dann kann es sein, dass beide Hormone absolut in einem Normal sind, aber relativ, also in Relation zueinander, eben nicht. Und da wird es tricky. Denn diese relative Dominanz, die Östrogen zum Beispiel dann haben könnte, also dass es eher im höheren Verhältnis zu Progesteron ist als eigentlich gedacht, das kann zu Schwierigkeiten führen. Genauso wie es zu Schwierigkeiten führen kann Und das ist eigentlich ein normaler Ablauf, aber der kann ein bisschen verstärkt werden und dann ist er nicht mehr so normal, dass nach dem Eisprung, also zur Mitte des Zykluses etwa, das muss nicht genau in der Mitte sein, ne, Östrogen abfällt und Progesteron das Zepter übernimmt und vielleicht nicht schnell genug ansteigt. Das kann solch eine hormonelle Ursache sein. Und das Serotonin auf natürliche Weise, also eines unserer Glückshormone, in dieser zweiten, also nach dem Eisprung, medizinisch zweite Zyklushälfte, zyklisch zu sagen dritte, also im inneren Herbst, in der Lutealphase, das Serotonin zum Ende hin halt abfällt. Wobei das nicht bestätigt werden konnte bislang. Also das sind mögliche Ursachen. Woran genau kann man das jetzt erkennen? Also Signale für einen Progesteronmangel, ohne dass du direkt zum Arzt rennst, weil aus Erfahrung meiner KlientInnen ist das tatsächlich nicht immer ganz so leicht, sich da testen zu lassen, sind tatsächlich typische PMS-Signale. Also wenn ein Progesteronmangel herrscht, dann sind Sachen wie Angst, Panik, Gereiztheit, Überforderung, Wassereinlagerungen, unreine Haut, Heißhunger, Einschlafprobleme und so weiter möglich. Es wäre für dich gut zu wissen, ob du einen Progesteronmangel hast, insofern als dass du das auch selbst relativ leicht überprüfen kannst. Wenn du jemand bist, der entweder einen Zyklus-Tracker hat als Gerät oder aber wenigstens über einen Thermometer mit zwei Nachkommastellen verfügt. Denn es ist so, dass nach dem Eisprung die Temperatur ansteigt. Das wissen sicherlich einige Leute unter euch schon. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass Progesteron einen thermalen Effekt hat. Das bedeutet, es produziert Hitze. Und aus diesem Grund hat übrigens auch Auswirkungen darauf, wie du trainieren solltest, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir haben nach dem Eisprung einen Anstieg um 0,5 Grad. Und wenn dieser nicht stattfindet, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass kein Eisprung stattgefunden hat, beziehungsweise aber auch, dass der Progesteronmangel vorhanden ist. Also entweder oder so, ne? Und das sind schon mal so Anzeichen für Progesteronmangel. Jetzt kann natürlich aber auch sein, dass man ein Östrogenthema hat. Woran würde man das erkennen? Man würde das erkennen eher an einer sehr starken Periode. Was bedeutet sehr stark? Also bewegen uns blutungstechnisch im Normbereich zwischen 30 und 80 Milliliter. Jetzt nimm es nicht auf den Milliliter genau, nicht wahr? Und gleichzeitig, also es gibt einen kleinen Referenzbereich. Also wenn es meinetwegen 85 Milliliter mal sind, okay, oder mal 90 und auch wenn es nur einmal 100 sind, okay. Aber wenn es so mehrfach auftritt, wenn es eigentlich immer der Fall ist, und wenn es eine starke Periode ist, du das Gefühl hast, du musst auch häufiger als alle 2 Stunden Tampons wechseln oder mit dem Cup kannst du ja messen, wie viele Milliliter es sind. Und im Übrigen bei Periodenunterwäsche oder bei Binden kannst du, das ist zwar eine etwas, fühlt sich etwas merkwürdig an, ich habe das aber kürzlich mit sehr vielen meiner Studienteilnehmerinnen gemacht, kannst du tatsächlich ungefähr ausrechnen, wie viel Fassungsvermögen diese Binden oder anderen Menstrualprodukte haben. So, also wie fühlt sich Östrogendominanz an? Also abgesehen von starker Periode ist da häufig empfindsame Brüste am Start, Empfindsamkeit allgemein, Gewichtszunahme an Hüften, Po und Schenkeln und vor allem ein sehr dunkles oder fast lilafarbenes Blut. Das kann sein. Also und wie gesagt, oft ist es automatisch so, dass wenn sich dein Progesteron niedrig anfühlt in dem Sinne, dass sich dann auch dein Östrogen hoch anfühlt. Jetzt kann man dem Ganzen vorbeugen, allerdings noch einen anderen wichtigen Punkt. Jetzt haben wir über Progesteron und Östrogen gesprochen. Cortisol spielt auch eine Rolle. Warum? Weil Cortisol als Stresshormon und unser Körper ist ständig vor die Aufgabe gestellt, überleben oder Kinder kriegen. Und überleben kommt natürlich an erste Stelle. Warum ist unser Körper vor diese Aufgabe gestellt? Weil der Baustoff, zu der zu Cortisol wird, der gleiche Baustoff ist, der für andere Hormone verwendet wird. Das heißt, wenn es eine Knappheit der Ressourcen gibt, insofern als dass man sich entscheiden muss, in dem Sinne in Anführungszeichen, dann wird immer der Überlebensmechanismus gewählt. Und das Ganze geht sogar so weit, dass wenn der Stress andauert, also Cortisol nicht wahr, dass bereits vorhandenes Progesteron auch nachträglich noch in Cortisol umgewandelt werden kann bei chronischem Stress. Was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, so überhaupt gar nicht geil ist. Noch ein Wort dazu, was man jetzt konkret tun kann. Zunächst einmal ist es relevant herauszufinden, was konkret die Ursache bei dir ist. Und genau das machen wir mit dem Zyklus-Tracking. Genau das machen wir mit dem Aufzeichnen deiner Symptome in Verbindung mit dem, was in deinem Leben passiert. Und natürlich auch in meinem Support, also in meinem Coaching. Wenn du jetzt aber schon mal anfangen möchtest, dann fang gern damit an, dass du auf die Basics achtest. Das klingt nicht wie die Zauberpille, das ist mir klar. Es ist allerdings so, dass es unfassbar viel bewirkt. Also, wie ich gerade gesagt habe, Stress, okay, fang da an. Warum hast du Stress? Machst du dir den Stress? Wo könntest du den Stress ein minimales bisschen begegnen? Wo könntest du etwas, was Stress reduziert, reduzieren? Und nein, sowas wie Handyzeit, sowas wie TV, wie auch immer, das machst du nicht zum Runterfahren. Das ist keine Regulation für dein Gehirn. Und an welcher Stelle kannst du Schlaf, kannst du Ernährung? Ich habe auch eben das Thema Entzündungsreaktion im Körper angesprochen. Wo kannst du dem begegnen? Also Entzündungsreaktionen im Körper kommen auch bei uns in westlichen Reaktionen relativ viel vor. Nicht bei allen führt das zu Menstruationsbeschwerden, aber zu vielen anderen Volkskrankheiten, um es mal so zu nennen. Diese Entzündungsreaktionen haben zu tun mit Prostaglandinen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe bei diesem Wort immer Probleme, weil für mich klingt es wie eine Mischung aus Prostata und Grapefruit, frag nicht. Bei Prostaglandinen. So, und die sind normal an und für sich. Da sind wir übrigens auch gleich bei dem Thema Periodenschmerzen. Aber wenn die im Übermaß vorkommen, dann verstärkt das Krämpfe. Dann führt das zu schmerzhaften Krämpfen. So, und was hat das mit der Entzündungsreaktion zu tun? Das Ganze wird verstärkt durch eine Entzündungsreaktion im Körper. Das bedeutet, Entzündungsreaktion wird getriggert durch Entzündungsmarker, welche wiederum zustande kommen durch erhöhten Alkoholkonsum, durch Rauchen, durch kurzen Schlaf, durch viel Zucker, durch viel Weißmehl. Alles keine Geheimnisse. Allerdings auch durch Milchprodukte. Mal so am Rande. Und tatsächlich auch einem komplexen Zusammenspiel zu deinen Gefühlen und zu deinen Glaubenssätzen. Das ist für viele nicht greifbar, ist aber tatsächlich etwas, was ja super naheliegend ist, wenn man sich ein bisschen mit Hormonen auskennt. Also wie, wann, welches Hormon ausgelöst wird, in welchem Gefühlskarussell und so weiter. Das heißt, ein Blick darauf, was deine Glaubenssätze bezüglich Periode, bezüglich Zyklus sind allgemein, ist definitiv lohnenswert, ist definitiv ein Anfang. Und ganz großer Punkt, achte auf deinen Blutzucker, auf deine Blutzuckerschwankungen. Wie kann man darauf achten? Schau, dass es stabil bleibt. Bedeutet, es ist normal, dass wir in gewissem Maße ständig Blutzuckerschwankungen haben. Denn jedes Mal, wenn du Nahrung zu dir nimmst, kommt es zu einem, ja, zu einem Spike, zu einem Anstieg. Nur je nachdem, was du isst, wann du isst, wie viel du isst, kommt es zu einem stärkeren Anstieg und zu einem schwächeren Anstieg oder zu einem stärkeren Abfall oder einem langsameren Abfall. Was wir nicht wollen, sind ständige Blutzuckeransteigungen mit ständigen nach unten fallenden kurzen Spikes, weil das Stress für den Körper bedeutet, in der Abkürzung. Also es sind sehr viel komplexere Vorgänge. Das bedeutet noch viele andere Dinge. Das führt aber tatsächlich chronisch gesehen zu vielen Effekten. Nicht nur, wie gesagt, zu Entzündungen, aber auch zu psychischen Symptomen allgemein. Also schon allein das kann tatsächlich sowas wie Gereiztheit, sowas wie Hangry sein, sowas wie Müdigkeit, Erschöpfung, depressive Symptome auslösen. Das heißt, wie schaut man jetzt? Schau gerne bei der Glucose Goddess auf Instagram vorbei. Sie hat auch das Buch geschrieben, also das ist eine Biochemikerin namens Der Glucose-Trick. Ist auch ein Praxisbuch zu. Ich gebe dir aber die Abkürzung mit. Die Abkürzung sind folgende Punkte. Erstens, schau gar nicht mal unbedingt, was du isst. Klar, spielt eine Rolle, aber vor allem, in welcher Reihenfolge du es isst. Das heißt, fang mit ballaststoffreicher Nahrung an, sowas wie halt Gemüse, Blattzeugartiges Ding. Ich ihr seht, es ist noch früh. Also bei mir ist es noch nicht mal um 8. Blattzeugartiges Ding. Also ballaststoffreich meine ich, ne? Dann proteinartige Gebilde, also das sind nicht nur Eier und Fleisch übrigens, das sind natürlich auch Hülsenfrüchte, das sind Kichererbsen, das steckt auch in einigen Gemüsesorten. Wir reden aber vor allem auch von Hüttenkäse, von Quark, solchen Sachen. Proteine, dann Öle, Fette meine ich, so ein, aber Omega-3 insbesondere, weil Omega-6 ist jetzt nicht schlecht an und für sich. Allerdings geht es in unserem Körper, das ist immer so ein bisschen komplexer, merkt ihr schon, auf tieferer Ebene ist immer ein bisschen komplexer. Man weiß so, ja, ja, Transfette sind ganz schlecht, Omega ist super, Omega-3, aber Omega-6 ist auch nicht schlecht. Es geht eher um das Verhältnis von diesen Substanzen zueinander. Das heißt, wir sollten immer ein ausgewogenes Verhältnis haben zugunsten von Omega-3. Omega-3 ist in so Sachen wie Leinöl, Walnussöl, Hanföl, aber auch fetten Fisch, so Geschichten. Da kannst du gerne nochmal nachschauen. Und darauf sollten wir eben achten. So, und ganz zum Schluss die Kohlenhydrate. Das war meine Pointe. Ganz zum Schluss die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, egal ob mehrkettig oder einfachkettig, also egal ob jetzt hier irgendwie eine Kartoffel oder ein Orangensaft. Ein Orangensaft gilt nicht als Frucht, I'm sorry. Warum nicht? Weil die Faserstoffe zersetzt sind. Weil das zerstört ist durch dieses Mixing und Draining und was da nicht alles passiert im Saftprozess. Was bedeutet, dass ein Orangensaft auf dich wirkt wie, ja, ich will nicht sagen Würfel Zucker, aber fast so. Das heißt, diese Reihenfolge der Nahrung ist relevant. Diese Reihenfolge, die ich eben genannt habe, führt zu einem geringsten Anstieg. Die Kombination von Nahrung, wenn du sie zu dir nimmst, immer mit Protein, führt generell zu einem langsamen Anstieg. Was bedeutet, dass ein herzhaftes Frühstück wärmstens empfohlen ist an dieser Stelle. Das bedeutet vielleicht nicht unbedingt ein Brötchen mit Marmelade morgens zu essen, sondern, was weiß ich, dir nicht Butter, sondern Quark drauf zu schmieren oder ein Müsli mit Quark zu essen. Oder direkt ein herzhaftes Frühstück zu nehmen, wie ein Toast mit einem Ei oder irgendwie so Geschichten. Das ist der Punkt. Ein super Trick tatsächlich ist auch Essig. Das klingt wild, ist aber nicht so wild. Vor allem, wenn man Apfelessig nehmen kann oder jeden anderen Essig, den man meint. Ein Esslöffel davon in Wasser zu kippen und das als Shot quasi vor der Nahrung zu trinken, sorgt für einen sanfteren Anstieg der Blutzuckerkurve. Du kannst dir bereits denken, es ist auch nicht so geil hormonell, morgen Kaffee auf leeren Magen zu trinken, wenn du unbedingt Kaffee trinken musst. Und wenn du ein krasser Kaffee-Junkie bist, dann rate ich dir dazu, das langfristig auch zu überdenken, aufgrund von Entzündungsreaktionen, aber auch anderen Punkten. Dann bitte nicht als erstes am Morgen, dann schau, ob du vielleicht andere Arten von Koffein stattdessen konsumieren kannst, sowas wie Matcha, sowas wie Mate. Ob es wirklich so früh am Morgen sein muss, also es gibt tatsächlich Zeiten, wo der Effekt von Koffein auf den Körper nicht so tragisch ist. Und wie gesagt, eben nicht als erstes. Das heißt, iss vielleicht erst einen Happen. Das ist schon völlig fein. Es hat natürlich auch positive Auswirkungen, aber die negativen überwiegen tatsächlich, wenn du dir morgens als erstes Kaffee reinkippst oder womöglich noch so drauf bist wie Frühstück, das ist mein Kaffee. Ja, nein, just don't. So, du kannst all diese Symptome supporten natürlich, unter anderem mit diesen Maßnahmen, die ich dir gerade schon mal genannt habe. Damit würde ich tatsächlich anfangen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich würde auch auf Lebersupport achten, weil Leber deine Hormone, ja, ich will nicht sagen recycelt, halt dafür sorgt, dass sie aus dem Kreislauf wieder rausgeleitet werden. Und wenn das nicht passiert, dann kommt es halt eher zu einer Dominanz zum Beispiel. Bei den Östrogenen gibt es noch eine andere Sache, die relativ spannend ist, und zwar sogenannte Xenoöstrogene. Das sind Stoffe, die sich in unserer Umwelt befinden und die wir über lange Sicht zu uns nehmen. Die befinden sich teilweise in Kosmetika, teilweise in Weichmachern, teilweise in Plastik, teilweise also in so Geschichten. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das nicht wirklich geil für uns. Also vielleicht da mal schauen, wo kann ich mein Umfeld möglichst clean gestalten, in dem Sinne. Jetzt habe ich ein bisschen zu den Basics gesprochen, was du allgemein tun kannst. Ich würde dir noch ein paar Symptomschlüssel mitgeben. Ich kann jetzt natürlich nicht alle 150 Sachen aufführen, keine Frage. Ein paar haben wir schon besprochen. Ich würde noch auf ein, zwei Sachen eingehen. Zu Cravings habe ich eine ganze extra Folge gemacht. Hör dir die gerne an, wenn das ein Thema für dich ist. Die dürfen immer ganzheitlich betrachtet werden, ist so ein bisschen die Abkürzung. Dann ist es so, dass wir uns kurz beschäftigen wollen mit dem Thema nicht schlafen können. Nicht schlafen können kann tatsächlich auch zu tun haben mit einem geringen Progesteron. Eine geringe Libido. Viele nehmen wahr, dass sie in der Hälfte des Zykluses nach dem Eisprung eher ein Absinken ihrer Libido haben. Und das hat tatsächlich zu tun mit dem Abfall an Östrogen bzw. Testosteron, was stattfindet. Auch am Rande, Menschen mit Pilleneinnahme, also ich rede von der Antibabypille, erleben all die Sachen, die ich gerade beschrieben habe, nicht in dieser Weise, weil sie einfach keinen normalen Zyklus haben. Das muss ich einfach so sagen. Es klingt so wie, oh, wir schließen euch aus, aber es ist einfach hormonell so. Dein Zyklus wird gesteuert durch, ja, die Pille, um es jetzt mal abzukürzen. Darauf müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter eingehen. Dann erleben viele eine Gewichtszunahme nach dem Eisprung. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass sich mehr Wasser im Körper befindet. Oder auch, dass unsere Insulinwerte erhöht sind. Und wenn Insulin im Körper ist, dann ist es tatsächlich so, dass kein Fett verbraucht werden kann. Was bedeutet das, wenn du in dieser Zeit, also das ist alles ein bisschen komplexer, da gibt es auch wundervolle Literatur zu. Frag mich gerne, wenn du daran Interesse hast oder du konkretere Erklärungen möchtest. Aber jedenfalls ist es so, dass dadurch, dass das Insulin erhöht ist, kommen wir in dieser zweiten Zyklushälfte, also zweite bedeutet jetzt halt nach dem Eisprung, nicht wirklich an unsere Fettspeicher ran. Das heißt, das, was an Energie genommen wird vom Körper, wird präferiert aus dem Blutzucker genommen, was zu anderen Schwierigkeiten führen kann, wie du dir vorstellst. Was aber eben auch dazu führt, dass halt mehr Gewicht im Körper angelagert ist, egal ob jetzt in Form von Wasser oder von Fett, und wir nicht dazu kommen, das abzubauen, was jetzt vielleicht manche versuchen würden als erste Reaktion. Dann möchte ich noch kurz über PMDS sprechen, haben vielleicht einige von euch schon gehört. Das ist quasi eine Form von PMS, aber mit einer D-Sache in der Mitte, also einer dysphorischen Störung. Das kannst du dir als eine Form, oder so wird es klinisch beschrieben, es ist jetzt auch neu im ICD-11 vorhanden, also in dem klinischen Manual, mit dem Störungen diagnostiziert werden, psychologischer Art, aber auch jeder anderen Art, kleine Depression beschrieben. So typisch ist also sowas wie eine extreme Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Angstzustände, emotionale Erschöpfung, Gefühle der Minderwertigkeit oder Aggression in Verbindung bzw. in der Woche, maximal in den 10 Tagen vor der Periode. Und dann verschwinden sie auf magische Weise. Ich finde es gut, muss ich an der Stelle sagen, dass das jetzt aufgeführt wird im klinischen Kontext. Gleichzeitig finde ich es nicht gut. Warum finde ich es nicht gut? Ich finde es nicht gut, weil es als Krankheit in dem Sinne dargestellt wird. Also es wird als, du bist davon betroffen und wir versuchen dich zu therapieren, mäßig behandelt. Und während es natürlich gut ist, dass diese Menschen nun eine Behandlung bekommen können, ist der Psychologe nicht wirklich der richtige Ansprechpartner, meiner Meinung nach. Warum? Beziehungsweise Psychiater, muss man eher sagen, weil das Ganze sehr oft auch mit Antidepressiva in Verbindung behandelt wird. Warum? Weil, wie bereits gerade eben beschrieben, ist PMDS eine Art verstärkte Form von PMS. PMS, habe ich ja zu Anfang gesagt, wenn du dich erinnerst, ist etwas, womit wir copen können, also womit wir umgehen können, was einen Hintergrund hat und diesen Hintergrund können wir beleuchten und beheben. Das heißt, das Gleiche ist, auch wenn man eine genetische Disposition haben sollte, behebbar, veränderbar, aber nicht nur durch psychische Switches, sage ich mal, weil nichts anderes ist ja Therapie. Verhaltensänderung, okay, und psychischer Switch. Allerdings haben, und da sind wir jetzt wieder bei der Ausbildung von PsychotherapeutInnen, und ich weiß aus sehr guter Quelle, dass die kein umfassendes Verständnis über zyklische Abläufe haben. Haben sie nicht. Woher auch? Ja, durch PMDS wird es nun in der Ausbildung, weil das eben Teil dessen ist, auch darum gehen, wie man mit Menschen mit PMDS umgeht. Klar, aber das bedeutet nicht, dass sie ein halbes oder sogar ein Jahr Ausbildung zum Zykluscoach haben. Was aber notwendig ist, um tiefergehend da eingreifen zu können zu diesem Thema. Klar kann man ein paar Tipps geben, aber die paar Tipps, die können... Es regt mich sehr auf. Es regt mich wirklich sehr auf. Weil es ist wieder dieses nicht zusammengedacht. Man hat immer lange gesagt, die Medizin ist so arrogant, sie soll auch die Psyche mit einbeziehen. So, und jetzt aber zu glauben, dass man PMDS nur psychologisch behandeln kann, ist genauso Wahnsinn, um es mal so zu sagen. Okay, vielleicht sollten wir noch kurz darüber sprechen, bei Periodenschmerzen. Ich weiß, das ist nicht ganz unser Thema hier, aber sind ja doch einige davon betroffen, nicht wahr? Was ist nochmal eine normale Periode? Die Gynäkologin Dorothee Struck beschreibt das mit Worten, die ich sehr passend finde. Sie meint, eine normale Menstruation ist schmerzfrei, ein leichtes Ziehen und Zupfen im Unterleib ist nicht ungewöhnlich, sollte aber mit etwas Ruhe und einer Wärmflasche gut beherrschbar sein. Das ist normal, was Schmerzen und Periode angeht. Man kann im Übrigen auch unterscheiden, was viele nicht wissen, zwischen primärer Dysmenorrhoe, also Dysmenorrhoe ist einfach nur ein cooler Begriff für Periodenschmerzen, und sekundärer Dysmenorrhoe. Bei vielen primären Erkrankungen ist es ja so, sie sind schon immer vorhanden, aber das muss hier nicht unbedingt gemeint sein. Primär heißt auch oft von Prostaglandinen verursacht, von denen haben wir von Anfang an mal gesprochen. Ne? Also die Gebärmutterkontraktion herbeiführen, was sie ja auch sollen, die aber in Übermaß zu Krämpfen führen und übrigens auch Durchfall vor oder während der Periode verursachen. Das sogenannte Period-Poo-Phänomen. Das heißt, man darf da in der Behandlung darauf schauen, dass die Prostaglandine schon vorher runtergefahren werden, um die Symptome zu lindern, zum Beispiel durch Entzündungshemmung und Wärme. Die sekundäre Dysmenorrhoe hat außerdem weitere hormonelle Ursachen, wie ich sie schon angesprochen habe, und führt zu mehreren gleichzeitig auftretenden Beschwerden. Das heißt, man hat dann meinetwegen nicht nur Menstruationsbeschwerden, sondern auch noch Migräne oder auch noch Blähungen oder auch noch und so weiter. Ja, was ich dir jetzt noch mitgeben möchte, ich sehe, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich wollte eigentlich noch über viel mehr sprechen. Was bedeutet eine lange Periode, eine kurze Periode, eine fehlende Periode und so weiter? Was bedeuten Müdigkeit, was bedeuten Aggressivität und so weiter? Aber lass uns nur mal kurz über dieses PMS-Ding im Allgemeinen sprechen. Und zwar den psychischen Symptomen. Du erlebst eine Verdünnung deiner Haut in dem Sinne. Physisch, psychisch. Diese Verdünnung deiner Haut kannst du womöglich als sehr unangenehm wahrnehmen. Gleichzeitig ist diese Verdünnung deiner Haut oder auch in den ersten ein, zwei Menstruationstagen etwas, das dir als Gradmesser dienen kann. Zwischen dem, wo du gerade bist im Leben und dem, was eigentlich zu dir passt und gehört, zu dem, wo du eigentlich hin möchtest. Das klingt vielleicht etwas abstrakt, sorry, aber ist es nicht. Ist es nicht. Denn wenn du meinetwegen traurig, gereizt, wütend, wie auch immer bist vor deinen Tagen, dann sind das in der Regel wiederkehrende Themen. Schau gern mal, was für Themen das sind, die dich da beschäftigen oder ob es alles und jeder ist. Es sind wiederkehrende Themen oder es sind wiederkehrende Gefühle. Wenn es wiederkehrende Gefühle sind, dann macht es sehr viel Sinn, da in die Gefühlsarbeit zu gehen, weil dann ist es so wie, du hast dein Leben lang, sagen wir mal Wut, ne? Du bist gereizt vor deiner Periode. Du hast dein Leben lang einen Wasserball namens Wut heruntergedrückt und jedes Mal kurz vor deiner Periode, wenn du in Anführungszeichen nicht die mentale Power hast, dann schnellt dieser Wasserball in die Höhe, den du unter Wasser gedrückt hast mit Anstrengungen, weil du nicht mehr so viel Kraft hast, und klatscht dir ins Gesicht. Weil es ist angestaute Wut. Es ist nicht in dem Moment, macht es dich ein bisschen wütend. Es ist so, deine Empfindsamkeit trifft auf unverarbeitete Gefühle oder unverarbeitete Themen. Und das wiederum zeigt dir auf, hey, schau mich an, arbeite mit mir. Also sowohl bei den Gefühlen als auch bei den Themen. Themen könnten übrigens sein sowas wie Minderwertigkeit, sowas wie bin ich genug, Leistung für Liebe, ich muss mich hinten anstellen, ich schaffe es nicht, solche Geschichten. Ne? Das bedeutet, mit diesen Themen dürfen wir arbeiten, nicht direkt zur PMS-Zeit, nicht direkt im inneren Herbst, nicht direkt kurz vor der Periode, bitte. Sieh es eher so als ein, hier ist das Alarmzeichen, okay, ich stelle es fest, ich nehme es zur Kenntnis, ich beschäftige mich später damit. So. Und das ist auch eine Botschaft an der Körperin. Allgemein etwas, was ich mitgeben möchte. Such die Verbindung zu deiner Körperin. Such die Verbindung zur Wahrnehmung dessen, was in dir passiert. Weil du bekommst 24/7 Biofeedback. Du bekommst 24/7 Biofeedback. Biofeedback klingt so, tja, so irgendwie gestochen. Aber es bedeutet letztlich einfach nur, du fährst auf eine heiße Herdplatte und du nimmst den Finger weg. So. Und wir nehmen sehr viel mehr noch wahr, als uns lieb ist. Wir könnten wahrnehmen auch so Dinge, weil du bekommst ja rückgemeldet vom Gehirn. Unser Herz pumpt, unsere Lungen bewegen sich, unser Darm bewegen sich. Aber all das nehmen wir nicht wahr. Und warum nehmen wir es nicht wahr? Weil es zu viel ist. Weil wir es automatisch ausblenden. Weil wir unser Leben leben müssen und nicht unsere Organe analysieren. Wir bekommen aber andere Rückmeldungen in Form von Gefühlen oder in Form von, oh, da zwickt was oder ja, juckt es mich und wie auch immer. Und wenn wir dem nicht nachgehen, diesen kleinen Signalen des Körpers, die wir ständig bekommen, und warum gehen wir denen nicht nach? Nicht nur, weil wir sie ausblenden, aber auch, weil wir sehr viel Zeit des Tages im Tun und Denken sind. Und wenn wir im Tun und Denken sind, dann können wir sie nicht wahrnehmen. Das kannst du dir etwa so vorstellen. Sagen wir, ich bin die Signale deiner Körperin und du bist du. Und du, keine Ahnung, liest gerade ein Buch, schreibst gerade Tagebuch und hörst irgendwie noch Musik nebenbei. Und ich als Körper möchte mit dir sprechen und versuche dir zu sagen, hey, du hast ein, okay, das ist ein extremes Beispiel, was mir gerade einfällt. Aber gut, nehmen wir mal das extreme Beispiel. Du hast Magenprobleme, es drückt im Bauch, so, ne? Oder du hast Nackenverspannungen, irgendwie sollten wir da mal was tun, du hast zu viel Stress. Und ich rede mit dir, aber du hörst mich nicht, weil du hörst ja Musik und lernst irgendwie noch nebenbei oder schreibst Tagebuch, wie auch immer. Und was mache ich also als Körper, wenn du mich auf längere Zeit nicht hörst? Richtig, ich fange an, lauter zu sprechen. Ich fange an, mit dir vielleicht sogar zu schreien. Und das, was ich jetzt sage, Schreien ist für dich Symptome, ist für dich eine härtere Manifestation dessen. Das heißt, wenn wir im Vor... Es ist keine Schuldzuweisung, es ist nur so ein, so funktioniert es. Es ist einfach nur, so ist es eben. Das bedeutet, wenn wir lernen, uns selbst besser zuzuhören, können wir die Symptome und die Heftigkeit der Symptome präventiv beeinflussen. Können wir feststellen, okay, eigentlich brauche ich gerade das und das. Also eine Art Bedürfnisorientierung anhand von körperlichen Bedürfnissen. Und ja, Erholung ist auch ein körperliches Bedürfnis. So das am Rande für meine Überflieger da draußen. Gut, ich habe das Gefühl, ich könnte noch tagelang über dieses Thema sprechen. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte noch mehr darüber reden, was möglich ist, was konkret dahinter steht. Aber das würde jetzt an der Stelle einfach echt den Rahmen sprengen. Wenn du weißt, du hast ein Bedürfnis nach konkreter Beratung, nach konkreter Beleuchtung dieser Themen, melde dich gerne in den Shownotes für einen kostenlosen Info- und Kennenlern-Call an. Dort können wir besprechen, was es für Möglichkeiten für dich gibt. Und ich wünsche dir in diesem Sinne ja, ein fröhliches Zyklus-Tracken, ein interessiertes Herausfinden dessen, was dahinter steht. Ich bin gespannt. Bis ganz bald und noch einen wundervollen Tag.